Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Girls on the Dance Floor. Hier geht es um Bewegung, Mut und Verbindungen. Mut, sein Mindset zu bewegen und Verbindungen zwischen Menschen und vor allem die Verbindung zu deinen Potenzialen. Wir wechseln gemeinsam die Perspektive. Wir lassen das los, was uns nicht mehr dient. Und wir stärken alles, was uns glücklicher und selbstbestimmter werden lässt. Ich werde dir inspirierende Menschen vorstellen, die mich auf meinem Weg geprägt, inspiriert und begeistert haben. Es geht um jede Menge Bewegung. Bewegung zu deinem glücklichsten Du. Wir stretchen in dir, was dich noch zurückhält. Wir steigern alles, was dich in Bewegung bringt und dir Energie schenkt. Und dabei feiern wir unseren absolut Lieblingsmuskel, den Lachmuskel. Und ich freue mich jetzt auf dich und unsere Reise. Let's dance! Woo! Hallo ihr Lieben. Es hat ein bisschen gedauert. Ich war jetzt irgendwie gefühlt 2 Monate nicht online mit dem Podcast, aber manchmal braucht man dann wieder so einen neuen Impuls und den hatte ich neulich, als ich durch Insta gescrollt habe. Da fiel mir plötzlich Ruth Marquardt auf und ich habe irgendwie ihren ganzen Insta-Account gesuchtet, weil ich es so mega spannend finde. Und Ruth habe ich dann direkt angeschrieben und eingeladen. Sie ist nämlich Beziehungsexpertin, Paarexpertin und man kennt sie von RTL und sie ist schon seit 20 Jahren in diesem Business. Und ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen, Ruth. Wir sprechen heute über dein Herzensthema Beziehung.
Ja, vielen, vielen Dank, liebe Vanessa. Ich freue mich so über die Einladung und ich danke Insta, dass das uns zusammengebracht hat. Echt schön.
Ja, also genau, man basht ja immer auf Insta, aber am Ende ist es unser Business und man findet so viel tolle Inspiration, wenn man nach dem Richtigen sucht. Und ich meinte ja eben schon zu dir, es gibt ja keine Zufälle, weil man sagt dann immer so, durch Zufall bin ich dir begegnet, aber nein, nein. Und mich interessiert dieses Thema Beziehung auch total, weil ich meinte eben schon zu dir, ich bin seit 14 Jahren mit meinem Mann zusammen, ich habe 2 kleine Kinder und das ist auf jeden Fall ein Thema, was man entweder aktiv beackert oder halt nicht. Und wir wollen heute mal so ein bisschen aufräumen, so ein paar blinde Flecken angucken und auch so ein paar Tipps und Tricks sozusagen teilst du heute mit uns, damit die Hörer einfach auch ja im neuen Jahr eine richtig schöne Beziehung mit ihrem Partner führen können oder auch nicht. Ne? Das ist das besprechen wir heute.
Ja, für mich das schönste Thema der Welt, Liebe und Beziehungen und was wir daraus machen können.
Und jetzt genau, was du gerade sagst, du hilfst ja Menschen, um ihre Beziehung in irgendeiner Form zu heilen. Und gibt es irgendwas in deinem Leben, irgendeine Herausforderung, die dich auf deiner Liebesreise irgendwie dahin gebracht hat, dass du darüber gestolpert bist und deswegen dann angefangen hast?
Ja, absolut. Also es war sogar ein total dramatisches Ereignis, das ich hatte, denn ich habe eine Beziehung geführt. Ich war mega verliebt. Ich war so in meinen Endzwanzigern und dachte, das ist der Mann für mich. Und dann ist der eines Tages mit einem Messer auf mich losgegangen, ist eifersüchtig gewesen, aggressiv gewesen, will gar nicht so in die Tiefe gehen. Nur durch diesen Vorfall und weil er dann noch gesagt hat, Ruth, das ist dein Fehler, du musst jetzt gucken, was du anders machst in deinem Verhalten, damit mir sowas nicht mehr passiert. Also hat so eine Täter-Opfer-Umkehr gemacht. Da hat er mich zu einer Therapeutin geschickt. Und das war der Glücksfall für mich, zum einen zu gucken, Mensch, wie komme ich eigentlich an so einen Typen? Vor allen Dingen, wie werde ich so einen gefährlichen Menschen wieder los? Und darüber habe ich zum ersten Mal in meinem Leben mit Ende 20, damals gab es ja noch nicht so Internet und Instagram, was es heute so selbstverständlich gibt, Gott sei Dank für alle Jüngeren. Ich habe zum ersten Mal das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Familiengeschichte, innere Kindarbeit, all diese Themen, die heute auf jedem Podcast fast zu finden sind und dazugehören, für mich entdeckt und erforscht und sozusagen mich selber kennengelernt und bin dann nach meiner Therapie, weil meine Therapeutin mich damals drauf gestupst hat, selber in diese Richtung gegangen, weil sie nicht aufgehört hat zu sagen, Mensch, Frau Marquardt, das müssen Sie machen, das ist Ihr Ding. Und ich habe gesagt, ja, lassen Sie das mal gut sein, das machen andere besser. Aber das war der Startschuss tatsächlich.
Und also Er hat zu dir gesagt, mach mal eine Therapie. Und in dem Moment dachtest du, ja, also dachtest du in dem Moment, mit mir ist was falsch? Oder also wie warst du in der Situation Ende 20?
Also Ende 20, ich wusste schon, dass ich eine schwierige Herkunftsfamilie hatte, eine mit Gewalt und sexualisierter Gewalt tatsächlich. Und ich dachte aber, das kann man alles selber, ich kann das selber hinkriegen und hatte auch ein, zwei Bücher gelesen. Viel mehr gab es für mich damals nicht am Markt zu finden. Und als er sagte, mach du mal eine Therapie, damit du dich besser verhältst und meine Therapeutin, das war seine Therapeutin, empfand sie in Trennung. Die weiß ja, wie ich bin, und dann kann die dir beibringen, wie du besser mit mir umgehst. Da dachte ich, ich gehe dahin und krieg so eine Art Beipackzettel für meinen Lebensgefährten, und dann steht ja genau drauf, mit dem so und so umgehen, wer sich so verhält, so machen. Und habe überhaupt nicht gedacht, dass das irgendwas mit mir zu tun hätte oder dass an mir was falsch ist, sondern einfach nur, ich bekomme eine Bedienungsanleitung für einen Menschen, damit wir ein glückliches Leben führen können. Und ich dachte auch nicht, ich bekomme eine Bedienungsanleitung für mich, sondern für ihn.
Ja, ganz interessant. Und hast du dich dann getrennt?
Bis ich mich getrennt habe, hat es tatsächlich noch 1,5 Jahre gebraucht. Angst, weil solche Beziehungen, die gehen ja auch mit Bedrohungen einher. Angst, Unsicherheiten, auch ein Gefühl von, ich muss mich nur genug anstrengen, dann kriege ich das wieder hin. Und dann wurde ich schwanger von ihm. Das habe ich auch noch nie jemandem öffentlich erzählt. Das erzähle ich jetzt hier aber mal zum Mut machen. Und meine Therapeutin, der bin ich für heute auch sehr, sehr dankbar, die sagte zu diesem umstrittenen Thema, wenn Sie dieses Kind kriegen, dann hängen Sie an diesem Mann für immer fest. Und kannst du dir vorstellen, ich war in einem Wahnsinns-Spannungsfeld von, oh Gott, ich muss da weg. Mein Kopf versteht das, meine Seele ist noch nicht so weit. Ich bin schwanger. Darf ich jetzt abtreiben oder nicht? Will ich dieses Kind? Kann ich das haben oder nicht? Und so ein völlig offener Raum von, wie wird mein Leben dann sein? Ich konnte es mir null vorstellen. Und ich war extrem unter Druck, extrem unter Angst, diese Entscheidung auch zu treffen. Er hat mich dann auch noch mal sehr unter Druck gesetzt, das Kind zu bekommen. Ich weiß noch, dass ich in Beratungsgesprächen war, dass er mich verfolgt hat. Also verfolgen, entführen und einsperren, das waren alles so Dinge, die immer wieder passierten. Und das war, es ist sicher auch ein Grund, warum ich heute sehr viel Female Empowerment und Frauenunterstützung mache in Bezug auf häusliche Gewalt. Naja, es hat 1,5 Jahre gedauert, da rauszuwachsen, all die Gespräche zu führen, die Möglichkeiten, die Ausstiegsszenarien zu finden, vor allen Dingen aber meinen Selbstwert und zu erkennen, wenn ich so ein Kind bekomme in so einem Umfeld, wie wird es dem gehen? Und habe mich dann sehr, sehr, sehr schweren Herzens für eine Abtreibung entschieden. Und mit dieser Abtreibung hatte ich dann plötzlich eine unfassbare Kraft, gegen diesen Mann die Polizei anzurufen, wenn er sich wieder dem Haus näherte und gegen die Tür donnerte von außen, wofür ich mich sehr geschämt habe, oder. Da hatte ich dann die Kraft zu sagen, ich gehe über meine Angst hinweg. Ich habe später meiner Therapeutin gesagt, weißt du, ich habe nicht das Kind abgetrieben, ich habe diese kranke, schlimme Beziehung abgetrieben. Und ich hoffe, dass die, die jetzt zuhören, das verstehen können. Und deswegen denke ich auch immer, wir brauchen so viel mehr Verständnis für Frauen in solchen Situationen, da an einer Schwangerschaft hängen so viele Aspekte und Dinge, die wir außen als Außenstehende oft gar nicht sehen.
Na, das stimmt total.
Ja, 1,5 Jahre, und dann hatte ich nicht mehr so viel Angst. Dann habe ich mich getrennt. Dann hatte ich noch ein Dreivierteljahr, ja, Angst, ihm zu begegnen. Und irgendwann wurde das weniger. Ich habe natürlich meine persönliche Arbeit weitergemacht, um mit dieser Angst umzugehen, um neue Kraft zu schöpfen. Also nach so einer Beziehung muss ich mich auch sehr erholen. Und all das sind sozusagen Beiträge dessen, wo ich merke, das macht meine Arbeit so wertvoll. Ich arbeite auch mit einer Kollegin im Kinderschutz, Frauenschutz und Kinderschutz. Und da ist es, finde ich, aus meinem Verständnis ganz hilfreich, wenn Frauen in ähnlichen Situationen kommen und Hilfe suchen in schwierigen Paarbeziehungen, in gewaltvollen Paarbeziehungen, dass die spüren und wissen, naja, die ist da selber auch schon durchgegangen. Das kommt jetzt nicht nur aus einem Studium oder einem Buch. Das ist meine Herkunft, habe ich so in der Form noch nie geteilt.
Danke dir. Mir kam direkt der Impuls, Man sagt doch immer, wenn man das auf Seelenebene betrachtet, dass Kinder kommen, um dysfunktionale Muster zu zeigen. Und was, wenn genau dieses Kind genau diese Aufgabe hatte?
Ja, das ist ein super schöner Hinweis. Ne? Das ist später, als ich mich dann auch mehr mit dem Thema Spiritualität als zusätzliche Kraftquelle beschäftigt habe, ist das auch so ein Punkt gewesen, zu akzeptieren wenigstens, ne? Dass alles im Leben so kommt, wie es kommen soll. Und dass ich auch mit dem Thema mir selber verzeihen, mit dem Wesen, mit dieser Seele in Kontakt zu gehen, ein Zwiegespräch zu führen, dass das für mich nochmal möglich war, damit gut umzugehen und auch irgendwann den Entschluss nochmal bewusst zu fassen, ich möchte ein Kind, aber mit einem Partner, von dem ich das Gefühl habe, das ist tragfähig, das ist ein guter Vater für das Kind und da kann ich einem Kind einen sicheren Raum gestalten. Ich habe sicherlich unser Familienmuster mit all dem unterbrochen, denn ich komme aus einer Familie, weißt du, Mutter, Großmutter, Kriegssituation. Wenn ich einen Frosch im Hals kriege, bin ich selber sehr bewegt. Ne, dann geht mir das selber nah, merke ich so, sonst spreche ich immer total klar. Also es macht noch was mit mir und ich habe unser Familienmuster unterbrochen aus Gewalt und Vergewaltigung.
Ich finde das so toll, dass du das öffentlich erzählst, weil es genau, weißt du, diesen Weg aufzuzeigen, es ist möglich. Es ist möglich, energetische Schnüre zu trennen. Es ist möglich, vererbtes Schicksal, wie Sabine Lück in ihrem Buch geschrieben hat, aufzulösen und einfach ein neues, anderes Leben und dass wir es nicht an unsere Kinder weitergeben. Und mit dieser mutigen Entscheidung, die du damals getroffen hast, nicht genau wie du sagst, nicht gegen das Kind, sondern für dein Leben, dafür, dass diese dysfunktionalen Muster einfach vorbei sind. Und also man hat auch in deinem ganzen Körper eben bei der Geschichte gemerkt, als du dann dieses Kraftvolle, dann hatte ich die Kraft, dann hatte ich den Mut zu gehen. Und es ist so, als wäre deine Seele, weißt du, diese kleine Seele gerade dabei, die dir zufeuert und sagt, Mama, das hast du toll gemacht, weil es einfach, sie ist ja trotzdem irgendwie Teil deines Lebens, diese kleine Seele, aber auf spiritueller Ebene. Und sie hat dir geholfen, da aus diesem Leben auszusteigen und ein neues Leben, was dir dient und was dich glücklich macht. Das ist richtig schön.
Ja, berührt mich total. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst, aber habe ich echt Tränen in den Augen, dass du das nochmal so schön formulierst, ja, auf Herzebene.
Ja. Ja, die sind, es ist, das ist ja das Interessante, dieses, wenn man sich mit der Spiritualität beschäftigt und einen höheren Sinn, weil wir sind alle hier, um etwas zu erfahren, aber wir sind vor allem auch hier, um ein erfülltes Leben zu führen. Und dass genau diese Zufälle oder weißt du, dass das gerade passieren musste und dass du dann aber auch schon in Therapie warst und dann aber da auch aussteigen konntest. Also ich finde das so, ich bekomme Gänsehaut am Körper, weil ich denke, das ist einfach, ja. Es gibt andere Möglichkeiten. Man kann eine krasse Herkunftsfamilie haben, man kann krasse Traumata und es ist möglich, da rauszukommen, da auszusteigen. Und so wie du am Anfang meintest, nee, ich kann Lehrerin werden, aber ich möchte nicht in die Tiefen der anderen, in die Psyche und in die Tiefen der anderen reingucken, in die Abgründe. Und dann ist man da plötzlich und denkt, nee, das ist genau meine Aufgabe, das ist mein Seelenweg in diesem Leben.
Ganz genau. Und so ist es mein Calling bis heute, dass ich irgendwann verstanden habe, dass ich das annehme. Ich habe es dann immer mal wieder zurückgestellt während Corona oder so, ne? Dann ging ja irgendwie nichts. Und dann habe ich mich gefragt, ah ja, ich löse jetzt das Besprechungszimmer auf, mache ich das noch online oder nicht? Und ich brauchte dann ein paar Jahre Pause. Und dann habe ich im letzten Jahr die Fühler ausgestreckt, nochmal das Thema Liebe und gelingende Beziehungen anzufassen, weil es mich wieder gerufen hat nach der Pause. Und ich habe dann auch einen Online-Kurs aufgenommen mit der Achtsamkeitsakademie. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Peter Behr. Und da gehe ich nochmal ganz rein und ich merke, wenn ich jetzt in einem Gespräch über Beziehungen bin, in einem Q&A zum Beispiel da für diesen Kurs einmal im Monat, dann ist das so eine schöne Energie und es ist total meins. Es ist total meins. Ja, es sind zwei, drei Dinge im Leben meins, aber das ist sicherlich eins, wo ich sage, ja, dafür könnt ihr mich Tag und Nacht anrufen und aufwecken. Und wenn ich da was beitragen kann. Und dann ist es ja auch immer, es ist ja nie eine One-Way-Street, sondern wenn wir jetzt drüber sprechen, ich lerne auch selber immer und ich wachse auch weiter. Und so im Austausch auch mit diesem Tun, mit diesem Thema, ist es so eine Weiterentwicklung und immer. Ja, Aufwachen ist ja das Thema der aktuellen Zeit, ne? Sich spirituell, geistig weiterzuentwickeln, Bewusstsein zu entwickeln für das, was geht und was nicht geht. Und ich glaube, gerade mit deinem Podcast, Vanessa, ist es auch so schön, weil wir brauchen all diese kleineren und größeren Punkte, um ein Gegengewicht zu schaffen für das, was an anderen Kräften, an Kriegen, an Unsicherheiten in der Welt ist. Und wenn ich ein Stück weit mit Vorbild sein kann, dann bin ich das total gerne. Wir brauchen so viel wie möglich Leuchttürme.
Ja, genau. Dieses, den Frauen eine Stimme zu geben, weil man selber mutig schon gewesen ist. Man ist den Weg schon gegangen. Und dass diese Frauen auch ihre Stimme finden, weil wir haben alle eine Stimme. Aber wir, irgendwann ist sie unterdrückt worden. Irgendwann hatten wir diese Vererbung, die Loyalitätskonflikte. Und wenn wir dann nicht sprechen, dann hilft es aber, dass jemand schon spricht, der es ausspricht, der vielleicht auch die Gefühle schon ausspricht, weil das ist das, was ich irgendwie in meiner Arbeit ganz oft empfinde, dass dieses Thema Gefühle, dass das so unterdrückt wird und dass da aber so viel Gefühl ist. Und wenn wir es erstmal angucken, wie viel bunter und wie viel offener und erfüllender unser Leben ist, weil wir halt alle die Klaviatur der Gefühle einfach annehmen. Wir nehmen es einfach an.
Ja, und es ist so wichtig, weil ich so das Gefühl habe, diese vielen tausend Jahre Patriarchat, die wir als Männer und Frauen so erlebt haben oder auch als ja, non-binäre Wesen, diese Denke, diese Haltung, die hat uns klein gemacht. Das ist für mich, klingt vielleicht wie ein übertriebenes Wort, aber mir fällt gerade ein, das Stichwort Sklaverei, teile und herrsche. Wenn ich die Gefühlswelt nehme, ja, und das war ja lange Zeit in meiner Generation definitiv noch so, du darfst jetzt vor allen Dingen im Berufsfeld nicht so viel über Gefühle sprechen, Männer dürfen nicht über Gefühle sprechen, dann sind wir nicht wirklich vollständig innerlich und sind auch leichter beherrschbar. Und Gefühle haben wir alle, ob wenn die dann unterdrückt sind, dann sitzen wir halt alle wie auf einer Zeitbombe und die geht irgendwann hoch. Und Gefühle sind das Reichste der Welt und darüber können wir uns verbinden, über den ehrlichen Austausch, darüber, dass Jungs, Mädchen, alle Menschen irgendwie lernen, damit umzugehen, sich zu regulieren, wissen, was passiert in mir. Und es ist überhaupt nichts Schlimmes und auch Scham und Schuld und solche Dinge schön zur Seite zu schieben, sondern so dahin zu kommen. Und das ist auch mal das, was ich meiner Tochter so gewünscht habe, wo ich das Gefühl habe, da ist die auch mit 20 jetzt. Ja, wenn wir ganz bei uns sind und wissen, was wir wollen und nicht, und wenn wir eine Klarheit und eine Sicherheit in uns spüren, dann steht uns die Welt offen, um sie zu gestalten. Dann müssen wir sie nicht vernichten aus falschem Ego, aus verletzten Gefühlen, aus unterdrückten und fehlgeleiteten Aggressionen.
Ah, das hast du so schön gesagt. Ja, es ist wirklich so. Und wenn wir noch einmal also in dieses Thema Beziehung reingehen, es gibt ja viele Menschen, die irgendwie unbedingt eine Beziehung haben möchten und vielleicht aber auch Beziehungsmuster nachleben und sich dessen aber auch gar nicht so richtig bewusst sind. Gibt es so blinde Flecken, wo du Frauen sagen kannst, okay, das ist etwas, da lohnt es sich mal hinzugucken, um irgendwie auch mal zu gucken, okay, was führe ich eigentlich für eine Beziehung? Ist das, möchte ich die Beziehung so führen? Ist das normal? Okay, und ne, was ist normal? Aber ist es etwas, was mich erfüllt? Gibt es, was würdest du sagen, ist so ein, wenn es gerade um diese emotionale Nähe geht, was ist da der Blindspot?
Wenn ich so in meine Beratungen schaue, Vanessa, was mir immer wieder auffällt ist und was mich manchmal auch erschreckt, dass viele Frauen doch sagen, na ja, was soll ich denn machen? Wenn wir tiefer bohren, kommt dann, ich will nicht alleine sein. Und viele Frauen akzeptieren einen Status quo, wo ich denke, wow, das ist aber schon auch ein Niveau-Limbo. Nicht aus böser Absicht, sondern es kommen solche Sätze und damit eben auch Glaubenssätze wie, ja, ich muss ja bleiben wegen der Kinder oder wir haben ja ein Haus gemeinsam. Es sind ja viele gute Gründe da. Und ich hatte, also um es an einem Beispiel klar zu machen, vor ein paar Wochen mit einer Frau, ganz tolle Person, mega Ausstrahlung, ungefähr 40, ein Gespräch und habe gesagt, könntest du einfach mal gucken, wo in deinem Umfeld du tolle Vorbilder für gelingende Beziehungen, wo ein tolles Paar ist, die gut miteinander umgehen, die sich inspirieren, vielleicht viel miteinander lachen, so, ne? Wo du das findest als Gegenpol zu dem, wo du jetzt gerade sagst, ah, oh, meine Beziehung, da knallt's gerade nur noch. Und dann sagte sie, du Ruth, ganz ehrlich, wenn ich mich umgucke und ich habe nicht wenige Freundinnen, das geht denen doch allen so. Da habe ich gesagt, what? In der Generation nochmal, ne, 17 Jahre jünger als ich, sagst du, das geht denen allen so, dass man auf Eierschalen läuft zu Hause, dass man leise tritt, dass man sich verbiegt, dass man sich nicht traut, was zu sagen, weil es könnte sofort knallen. Und das ist der Standard. Okay, dann schauen wir noch mal weiter. Dann, ja, habe ich Sie eingeladen, den Rahmen zu erweitern. Welche guten Coaches vielleicht kennst du? Und vielleicht auch die Frage, welche Menschen kennst du, die nicht in der Beziehung leben? Weil das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt zum Thema Blindspot, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo es gerade nicht schick ist, Single zu sein. Single sein ist wie ein Stigma, statt zu sagen, ich gebe mich nicht mit irgendeiner Beziehung zufrieden, um sagen zu können, yay, ich bin in einer Beziehung, sondern ja, viele wollen eben in der Beziehung sein, um zu sagen, ich habe eine oder um zu sagen, ich habe mir meinen Mädchentraum erfüllt und geheiratet. Und dann hängen sie aber fest und es ist mehr ein Überleben als ein Aufblühen und Erleben. Und das sehe ich so ein bisschen als Blindspot bei vielen. Ich sehe zum Glück auch die andere Bewegung. Ich sehe, dass viele sagen, naja, ich akzeptiere das nicht mehr. Manche trauen sich, die Beziehung zu verlassen. Andere sagen, auch junge Menschen, ich bleibe lieber relativ lange Single, bis ich jemanden habe, wo ich merke, das matcht. Ja, gerade bei den Frauen höre ich sehr häufig, auch bei den Männern, aber proportional mehr bei den Frauen. Ich habe gelernt, mich anzupassen. Ich habe mich all die Jahre zurückgenommen. Wir haben das Thema Kinder und Care-Arbeit. Das hängt alles bei mir. Ich höre auch von jungen Frauen, die sagen, ich weiß gar nicht, ob ich meinen Freund wirklich heiraten soll. Ich möchte Kinder haben, aber ich habe die Befürchtung, wenn wir ein Kind haben, ich bin diejenige. Ich werde zurückstecken. Er wird das nicht machen. Und da schaue ich gerne intensiver in den Paarberatungen hin. Was ist dein Blindspot? Aber vor allen Dingen auch, was willst du wirklich? Ne, an wo sitzt du vielleicht noch dem gesellschaftlich antrainierten Muster auf von klein machen, wegducken, ja, ich verdiene weniger und so weiter. Und ich mache das vielleicht irgendwann.
Zwei Sachen, die mir jetzt so spontan kamen. Wenn du sagst, aufblühen in einer Beziehung, was bedeutet aufblühen? Weil ich glaube, dass, ne, wenn man sozusagen das andere kennt, was heißt denn dann eine erfüllende Beziehung, in der man aufblüht?
Ja, das ist eine super gute Frage. Ich will es mal ganz konkret machen. Aufblühen bedeutet für mich schon, bevor ich nach Hause komme, wie ist mein Gefühl, wenn ich den Schlüssel ins Schloss stecke? Freue ich mich darauf, meinen Partner oder meine Partnerin zu sehen? Und ich meine nicht, dass wir nicht auch mal Tage haben, wo wir denken, den könnte ich jetzt wirklich zum Mond schießen. So, das gehört dazu. Aber grundsätzlich bin ich grundsätzlich happy. Habe ich das Gefühl, wir sind in einem guten, konstruktiven Austausch. Unterstützt mich mein Partner oder meine Partnerin? Sind wir Menschen, die so einen höheren Purpose haben, so ein höheres Warum miteinander? Was wollen wir als Paar geben? Sind wir aneinander interessiert. Und das Gegenteil ist zum Beispiel diese junge Frau, diese Frau in den 40ern, die sagte, da gibt es nur Streit, die sagte auch solche Dinge wie, mein Partner ist nicht daran interessiert, was ich für einen Job mache und die ist in den Medien irgendwo und es ist mega spannend und ich kenne, ich sag mal, tausende Leute, die sich die Finger lecken würden, da mehr reinzuschnuppern und sich für ihren Job zu interessieren. Der eigene Partner sagt, nicht mein Thema interessiert mich nicht. Also habe ich einen Partner oder eine Partnerin, die, auch wenn es nicht das eigene Thema ist, sagt, du bist mir als Mensch so wichtig. Ich will von dir Dinge wissen. Ich will wissen, was dich begeistert. Ich will wissen, was dich glücklich macht. Welche Träume hast du? Und nehmen wir auch alle paar Monate und regelmäßig uns Auszeiten, um das zu besprechen. Also, weiß nicht, einmal die Woche ein Herzgespräch für eine Stunde, wo über solche Themen gesprochen wird, wo stehe ich gerade, was sind meine Ängste, meine Herausforderungen, ohne dieses ganze Kinderküche-Couch organisieren, ne? Ich nenne das immer Kinderküche-Couch, ganz liebevoll. Aber um ohne diesen Alltag immer zu besprechen, sondern wir als Paar, wer sind wir? Was stellen wir da in dieser Welt? Es geht für mich nicht nur darum zu sagen, wer bin ich, was will ich in die Welt tragen, sondern auf der Paarebene auch befruchten wir uns gegenseitig. Will ich etwas beitragen zu deinem Besten? Trägst du etwas bei? Und damit meine ich nicht solche Dinge wie Mansplaining, ich erkläre dir die Welt, sondern ich meine, ich interessiere mich für dich, ich bin dein Backup, du kannst dich auf mich verlassen und gerade für Frauen, das ist das Wichtigste zuletzt, ich bin in dieser Beziehung sicher, und zwar emotional und körperlich.
Interessant. Und was mir dann noch eben aufgefallen ist oder was mir dann als Frage reinschoss, wenn du sagst, Care-Arbeit, es bleibt an mir hängen, gibt es Frauen, die sich bewusst dafür entscheiden, 10, 15 Jahre Care-Arbeit zu übernehmen? Fehlt denen dann was? Also jetzt aus deiner Berufserfahrung, ist das, erzählen die sich selber eine Geschichte? Nee, ich mache das, weil mein Mann verdient, ne, unsere alten traditionellen Muster. Oder machen die das, also ist es gewollt oder ist es gesellschaftlich? Oder gibt es beides, dass eine Frau wirklich sagt, nee, ich muss mich gar nicht selbst verwirklichen? Braucht eine Frau keine Selbstverwirklichung?
Also aus meiner Erfahrung, aus diesen vielen Gesprächen, die ich hatte, gibt es einige wenige Frauen, die sagen, für mich ist das allergrößte Muttersein und den Haushalt, die Familie, alles hier zu managen. Und das finde ich total in Ordnung und total richtig, empfehle diesen Frauen aber nur, und das ist dann die Erfahrung auch aus den vielen Gesprächen, sich gut abzusichern, weil ich schon so häufig gehört habe, dass dann die Frauen bei mir sitzen und sagen, unser Kind ist 17, habe ich jetzt eine konkrete Situation im Kopf. Ich war immer und gerne für uns zu Hause da und jetzt hat er eine neue Partnerin und ich muss ausziehen. Ich habe, also einer hat wirklich gesagt vor ein paar Jahren noch, ich habe keine eigene Bankkarte. Ich weiß nicht, wie ich über die Runden kommen soll. Und das ist so der Gegenpol, ne? Deswegen, wenn ich sowas mache, ist es total fair, was ja auch in anderen Ländern schon zum Teil gesetzlich durchgesetzt wird, dass die Frau abgesichert wird finanziell, dass es da nicht gibt, du machst das umsonst, sondern du bekommst einen Ausgleich und das kann man ja regeln. Und dann finde ich, klingt es auf Augenhöhe, das wollen wir auch in Partnerschaft gerne. Meine Erfahrung und Gespräche mit vielen Frauen zeigt aber, dass die Frauen auch Bock haben, rauszugehen, was zu tun, dass sie ihre Kinder lieben und dass sie sich mehr auch gesellschaftliche Unterstützung wünschen, um diesen Spagat hinzubekommen. Und wir haben so viele tolle Frauen. Wir sehen das an den Zahlen, wenn ich so in Statistiken gucke, was ich ja regelmäßig auch fürs Fernsehen tue. Es gibt immer mehr Frauen in Vorstandspositionen, in Führungspositionen, tatsächlich auch in sogenannten MINT-Berufen. Und Wachstum ist nichts, was, also dieser innere Wunsch nach Wachstum ist eins unserer psychischen Grundbedürfnisse. Und das ist nicht getrennt nach Männlein, Weiblein oder anderes Geschlecht, sondern das macht uns Menschen aus. Und es wurde uns sehr lange erzählt. Und wenn man es lange erzählt und über Hunderte und Tausende Jahre erzählt, als Frau ist es wichtig, dass du zu Hause bleibst und wenn auch Frauen selber sich gegenseitig noch anfeinden, wenn was anderes passiert, dann ist das wie eine Hypnose, die so wirkt, dass wir es eben nicht mitkriegen, ne? Dass das eine unbewusste Hypnose ist, wie das Leben zu sein hat. Und ich lade alle Frauen wie Männer ein, zu sagen, ich hinterfrage das mal für mich, ich nehme mir mal Zeit für mich, ich gucke, stimmt diese Geschichte auch für mich oder braucht meine Sehnsucht, mein Inner Calling etwas anderes? Ja, so schaue ich darauf.
Und dann ist es auch, also wenn so eine Frau das dann empfindet, weil das, was ich irgendwann ganz interessanterweise bei Wayne Dyer, den liebe ich ja, in dem Buch Der wunde Punkt, hat er mal so eine Geschichte erzählt, wo eine Beziehung sich trifft und der Mann der Dominante ist und die Frau halt die Devote, super ausgebildet, die heiraten, bekommen ihre Kinder, sie fängt an, nur noch die, oder nur noch, ne, also wir verstehen uns alle gleich oder richtig, fängt dann an, alles zu managen. Und irgendwann, er steigt immer weiter seine Karriereleiter rauf und irgendwann sagt er zu ihr, boah, du bist ja so langweilig, kannst du nicht jetzt auch mal was für dich tun? Und pusht sie so ein bisschen, dann pusht er sie immer weiter. Sie merkt, ne, Selbstverwirklichung, wow, ich bin doch mehr als nur in Anführungsstrichen diejenige, die sich um alles Mental Load-mäßig kümmert. Da gibt es auch noch was, einen anderen Anteil in mir. Ich möchte das, was ich auch ursprünglich irgendwie vielleicht wollte oder in eine ganz andere Richtung gedacht. Und dann merkt er, kommt er nämlich plötzlich mit den Vorwürfen und sagt so, du bist überhaupt nicht mehr die, die ich geheiratet habe, du bist irgendwie anders und, ne, und dann kommen sozusagen diese Manipulation und du bist überhaupt nicht mehr für die Kinder da und eigentlich war das doch deine Aufgabe und das wolltest du doch immer. Und entweder geht er dann zu irgendeiner anderen, weil er das nicht mehr aushält, weil sie sich so verändert hat, oder sie rutscht halt wieder zurück in diese alte Rollenkonstellation. Und das fand ich auch wirklich wieder so interessant, weil um da auch wieder zu lernen, okay, wir sagen ja jetzt nicht, ihr solltet euch alle trennen, sondern mehr so den Blindspot zu finden und eher eine Stimme zu haben und einfach zu erkennen. Also
Ja.
ist das auch sowas, was du in deiner Praxis oder in deinem Alltag erlebst?
Dass sich Frauen so ein Stück weit vergessen über der Care-Arbeit und nicht so genau wissen, was sie eigentlich wollen, weil auch keine Kraft mehr übrig bleibt am Ende des Tages, absolut. Also gerade wenn Kinder da sind und die Frauen immer noch mehrheitlich sagen, ich bin jetzt mal die ersten Jahre zu Hause, weil klar, wer stillt denn? Das sind halt wir, ne? Und wenn du das willst und wenn du dein Kind, viele sagen auch, ich will ja auch mein Kind aufwachsen sehen, ging mir ja genauso. Ne? Ich habe ja auch gesagt, mir ist alles erstmal wichtiger als nur Karriere. Ich will mein Kind nicht nur irgendwie immer abgeben. Und dann aber festzustellen, also ich zum Beispiel, wenn ich zurückgucke, habe gedacht, ja, dann ziehe ich erstmal meine Tochter groß und dann habe ich ja noch Zeit. Erstens die Frage mit der Zeit, wir wissen nie, wann wir dran sind und abberufen werden aus dieser Hülle von diesem Globus, wann unser Ende gekommen ist. Und ich merke auch, was ich mir als junge Frau nicht vorstellen konnte. Ich habe ein ganz anderes Energieniveau mit 50, mit 57, als mit 20 oder 30, wo ich dachte, ich kann ja auch wirklich noch Bäume ausreißen, trotz Kind und Co. und mehrere Jobs haben, weißt du? Und so mit 57 denke ich, ja, jetzt nochmal eine Karriere anzufangen, ist nochmal eine andere Hausnummer, rein energetisch und rein von dem, was ich mir für mein Leben wünsche. Es ist schon eine größere Anstrengung. Und deswegen früh zu gucken und sich ruhig ernst nehmen zu dürfen, wichtig nehmen zu dürfen, ist total toll. Ich habe zum Beispiel in einem meiner Jobs, die ich aktuell ausübe, eine Kollegin, die sagt, mein Partner ist der ideale Partner. Wir teilen uns das ganz gerecht auf mit den Kindern. Wenn ich jetzt mal 3, 4 Tage weg muss und die haben ein Kind ist, glaube ich, 8 Monate und das andere 3 Jahre, dann bin ich mal beruflich ein paar Tage weg. Ich habe zwar auch mein schlechtes Gewissen, damit kämpfen wir Frauen ja auch extrem, die Männer zum Teil, aber wir Frauen immer, glaube ich. Ich habe noch nichts anderes gehört. Und er ist dann aber da und ich weiß, ich kann mich auf ihn verlassen. Und so haben wir das. Und wir sind auch nicht verheiratet, weil wir wollen das nicht so klischee-mäßig. Wir haben unser eigenes Ding. Sie nennt ihn auch immer meinen Freund. So, die bauen sich ihr eigenes. Und so wie sie strahlt, ist sie glücklich. Und das ist das, was ich vorhin meinte, ne? Mit auf Augenhöhe und miteinander aufblühen. Und es irgendwie fair aufteilen gegen alle Widrigkeiten und manchmal eben auch ohne Opa und was es so an Unterstützung gibt.
Und was würdest du sagen, wie bekommt man jemanden dahin? Also wenn die meisten Zuhörerinnen von uns sind alle auf ihrer Reise, die wissen alle, was persönliche Weiterentwicklung ist, die haben vielleicht schon Coaching gemacht und also die interessieren sich schon für dieses Thema. Und jetzt haben sich aber vielleicht noch nicht dafür interessiert, als sie ihren Mann kennengelernt haben. Und jetzt sind die schon so und haben auch das Gefühl, okay, so wie wir es bisher hatten, irgendwie funktioniert das nicht mehr. Da ruckelt es im Gebälk. Was würdest du so jemandem raten, dass man da auf Augenhöhe kommt?
Ich glaube, das Wichtigste ist, so aus meiner Erfahrung, dass du anfängst, dich selber ernst zu nehmen und genauso wichtig zu nehmen. Denn auch Sätze, die ich immer wieder höre, sind auch von total modern aufgestellten Frauen. Ja gut, dann mache ich es halt gerade selber, weil bis ich dann warte und so, oder das möchte ich nicht, dass es so und so aussieht, dann mache ich es halt gerade selber. Also wir knicken zu schnell wieder ein, wenn wir Veränderungen einladen. Also das Erste ist natürlich offen drüber zu sprechen, zu sagen, hör zu. Das und das wünsche ich mir anders. Wir alle wissen aber auch, sprechen allein genügt nicht, sondern es braucht die eigene Verhaltensänderung, also zu sagen, was ist denn mit mir eine Vereinbarung zu treffen? Was ist denn meine Konsequenz? Wir haben es besprochen. Es braucht eine Weile, bis es sich umsetzt, dass wir mehr miteinander interagieren oder es fairer aufteilen. Was ist meine Konsequenz? Wie verhalte ich mich? Wo habe ich vielleicht auch ein Agreement, einen Pakt mit mir selber, dass ich bestimmte Dinge auch nicht mehr so mache wie vorher? Wenn ich mein eigenes Verhalten ändere, immer und immer wieder, jeden Tag, dann kann ich erwarten, dass sich auf der anderen Seite was bewegt. Und mit mir selber da sozusagen auch freundschaftlich und geradlinig zu sein, ist bestimmt ein Punkt. Verstehst du ungefähr, was ich meine?
Ja,
Kommt
finde
das
ich,
rüber?
ist ein Megatipp. Also ist wirklich schon so voll der Golden Nugget, finde ich, dass man, ja, dass man sich selber ernst nimmt, weil das ist ja auch das, wovon du immer sprichst, Selbstliebe. Und erstmal zu erkennen, liebe ich mich überhaupt selbst? Was ist Selbstliebe überhaupt? Und wie kann ich Selbstliebe auch ausleben?
Und das ist gar nicht so ein einfacher Weg. Das heißt ja, dass ich jeden Tag am besten morgens schon bei mir einchecke und nochmal in mich gehe. Das wäre so ein Praxistipp direkt, ja, zu sagen, hey, wie möchte ich meinen Tag verbringen? Was möchte ich heute über mich denken? Was möchte ich heute tun? Und was vielleicht auch nicht? Also so eine innere Landkarte jeden Morgen zu skizzieren, kann total helfen. Denn es werden Zweifel kommen und wir werden es nicht hinkriegen, ne? Und dann kommt ja oft so die innere siebenschwänzige Katze irgendwie, man geißelt sich, man beschimpft sich, man macht sich Vorwürfe, oh, hast du schon wieder nicht oder so. Oder oh, scheiße, du hast dann schlechte Laune und weißt gar nicht warum, nimmst dir selber krumm, dass du vielleicht irgendetwas nicht so umgesetzt hast, wie du dachtest. Und dieses Liebevolle mit mir als beste Freundin morgens einchecken und zu sagen, hey, ich gebe heute mein Bestes für diese eine Sache. Und das ist die eine Sache, die ich heute für mich tue, wo ich auch liebevoll mit den Kindern bin. Was weiß ich, es kann ein kleines Nein sein zu sagen. Ne, da kommen ja immer Anfragen, gerade wenn wir Mütter mit Kindern sind, aber auch im Job, es kommen ständig Anfragen. Kannst du mal eben? Ich brauche aber mal, jetzt musst du mich aber da und dahin fahren. Und dann zu sagen, ich atme ein, ich atme aus, ich nehme mir erstmal einen Raum, bevor ich reagiere. Und dann sage ich vielleicht, ja, gerne und nicht jetzt. Sondern gibt dann einen Zeitpunkt vor, in 2 Stunden oder wenn wir das und das fertig haben. So. Und das kann helfen, näher bei mir selber zu sein und mit mir d'accord zu sein, meine eigenen Grenzen zu wahren. Und dann dreht sich die Welt in meine Richtung.
Ja, das ist so wahr. Also ich merke das auch immer mit meinen Kindern, die ich denke dann immer so, was wäre, wenn ich 4 Kinder hätte?
Ja.
Je, also das hilft mir auch selber, weil ich habe ja diesen inneren Antreiber immer gehabt, sei schnell. Und dann denke ich immer so, schnell, 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 weil ich mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen bin und noch 2 anderen Geschwistern. Da war halt immer irgendwie schnell und da immer wieder aus dem Autopiloten auszusteigen und immer wieder zu sagen, Moment, ja, ich könnte jetzt dahin rennen, die Paprika, meine nassen Hände irgendwie trocken machen und hinrennen und helfen. Und dann hilft es mir immer so, ich mache jetzt erstmal das eine und dann mache ich das andere. Und das sage ich wirklich seit einem Jahr oder so zu beiden Kindern. Und gut, sie dürfen es halt immer noch lernen. Und natürlich hätten sie es gerne sofort, aber ich bin da sehr bei mir, weil ich auch gelernt habe, weil sonst bekommt man, genau wie du sagst, ein schlechtes Gewissen und ich muss das doch sofort und immer dieses mach mal schnell, mach's allen recht, sind halt die ganzen inneren Antreiber und da aber immer wieder zu erkennen, ach guck mal, da ist er gerade wieder, der innere Antreiber. Jetzt kümmere ich mich erst um mich und dann kümmere ich mich um andere. Und nur weil man jetzt nicht sofort beim Puzzle mithilft, ist es kein, also
Die Welt
ist
geht
nicht,
nicht
ja, die
unter,
Welt geht nicht
ne?
unter, keiner stirbt, weil ich jetzt nicht gleich sofort pariere. Und das für das eigene Seelenwohl, ne, ist es einfach so viel angenehmer zu sagen, es muss nicht immer nach den anderen gehen. Ich kann es mir selber erstmal recht machen.
Und weißt du, was ich auch so toll daran finde? Ich meine, das ist bestimmt allen klar, die hier zuhören, aber um es nochmal so zu betonen, unsere Kinder bekommen von der Erlaubnis, die wir uns schenken, die sie sehen, ja mit, oh, ich darf das. Ich darf mich wichtig nehmen und ich darf mir Zeit nehmen. Ganz unbewusst, denn die gucken ja bei uns ab, wie Leben geht. Ja, und das ist das größte Geschenk dann auch, wenn du dir das Geschenk machst, dann schenkst du es gleichzeitig deinen Kindern mit.
Das ist ein super Impuls, weil es ist ja, natürlich wissen wir alles, aber manchmal muss man es 100 Mal gehört haben, damit es beim 101. Mal so stimmt. Und dann ist es genau der Satz von dir heute, den jeder mitnimmt und weiß, weißt du noch damals, als Ruth das und das gesagt hat. Und da einfach, ja, sich selber wichtig zu nehmen. Und das haben unsere, also meine Mutter hatte immer irgendwie so den Luther auf ihrer Schulter sitzen, hat sie immer gesagt. Und es ist so dieses, heißt das so protestantisch, evangelisch oder nee, dieses ethisch-moralische, man hat seine Verpflichtung und super diszipliniert, die ist super diszipliniert durchs Leben gegangen. Aber wenn du das gelernt hast als Kind, dann ist halt Machen das, was du kennst, und Pause ist halt das, was für die Faulen, für die Undisziplinierten. Und das finde ich, das sehe ich bei ganz vielen, also so wie bei mir halt auch, zu erkennen, nee, ich darf jetzt eine Pause machen. Ich muss nicht
Ja.
sofort springen.
Ja, und es ist so wichtig, eine Pause zu machen, denn also auch wir Deutschen, uns sagte man ja immer irgendwie nach, weiß nicht, ob es noch so ist, aber dass wir so Pflichterfüller sind und pünktlich und eben dieses Klare und strukturierte, es hat ja viele Vorteile. Und wie immer ist es ja so im Leben, wenn wir es zu sehr im Exzess betreiben und das nicht mitbekommen, weil wir so im Autopiloten sind, weil wir es nicht reflektieren, dann hocken wir halt, und solche Menschen habe ich ja dann auch bei mir sitzen, ganz flott mal in so eine Art Burnout-Depression. Und das ist eben so dieses, wenn wir es über ausagieren und eben nicht hinterfragen. Und Pause ist ja so wichtig. Niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, du musst jetzt 5-mal hintereinander einatmen aus Disziplin und dazwischen darfst du nicht ausatmen. Kann ja jeder mal für sich ausprobieren, wie sich das anfühlt. Aber so sind wir ja oft getrieben und das noch und das noch und das noch. Bis wir das Gefühl haben, wir ersticken. Und so wichtig ist es ja, was du so toll machst mit deinen Kindern, dann, Vanessa, eine Sache zu tun, kurz vielleicht sogar zu pausieren, bewusst zu atmen und dann die nächste Sache zu tun. Und dass wir das nicht jeden Tag schaffen, völlig klar. Nur, wie du sagst, ne, uns immer wieder einen Impuls zu holen, zu geben, uns daran zu erinnern, dass das etwas ist, was uns hilft, entspannter mit uns selbst zu sein, viel mehr Spaß und Freude am Leben zu haben, mit unseren Kindern, mit unserer Familie, auch im Job. Das finde ich ganz, ganz großartig. Und also ich sehe es selber in Konzernen, ich bin gerade in einem Konzern auch unterwegs. Parallel, dass da immer noch sehr viel mehr Wert drauf gelegt wird, möglichst viel To-Dos auf eine Agenda zu packen und möglichst viel an einem Seminartag zu schaffen. Wenn ich ein Seminar oder einen Workshop gebe, also für Führungskräfte, dann schaue ich zu, dass ich zum Beispiel 2 Stunden Mittagspause habe, dass die Pausen ausgedehnt sind, damit man, ne, zu sich kommen kann, das verarbeiten kann, damit neben dem Einatmen auch ein Ausatmen passiert, damit das Nervensystem sich regulieren kann. Denn dann passieren ja die goldenen Momente, die kreativen Kräfte oder die schönen Begegnungen und dann passiert das Leben. Und damit ich es nicht verpasse, braucht es Pausen.
Ja, also perfekt gesagt. Es ist wirklich, ich finde das jetzt auch gerade so vor Weihnachten, es ist so absurd, wie dieses Patriarchat. Nein, da müssen wir noch die Abgabe und das und dü-dü-dü und hier muss noch das Budget gehen. Und man denkt so, Leute, es ist der 18. Dezember. Was ist los mit euch? Könnt ihr bitte jetzt mal irgendwie das Jahr Revue passieren lassen? Aber alle hetzen halt in Weihnachten rein, haben dann den Megastress. Und ich denke irgendwie immer so, nee, gerade im Dezember mache ich extra wenig, damit ich irgendwie entspannt Weihnachten feiern kann.
Ich
Und
feiere das. Das ist
ja.
so schön. Ja, genau. Du, ich habe mir auch tatsächlich, ich wurde das ganze Jahr gefragt, Ruth, wann nimmst du denn deinen Urlaub, damit wir das wissen im Team und so. Und ich habe den auf Anfang Dezember bis Anfang Januar gelegt. So einen Stretch von Urlaub zum Ende des Jahres, weil ich dachte, das ist die schönste Zeit zum innerlich einchecken, Rauhnächte genießen, Vorweihnachtszeit genießen und nicht müssen von einem Weihnachtsmarkt zum nächsten, von einer Weihnachtsfeier zum nächsten. Nada. Und das Leben passieren lassen war so mein Wunsch für dieses Jahr. Und auch gar nicht wegfahren zu müssen. Den Impuls hatte ich erst, ne, da muss ja schon wieder irgendwas passieren, da muss ich ja schon wieder was in meinen Terminkalender reinstellen. Und ich habe jetzt einfach so viel Platz in meinem Terminkalender geschaffen, dass ich die Dinge da reinfallen lassen kann. Zum Beispiel dieses Gespräch mit dir.
Ja, das ist total schön. Ja,
Oder?
es
Da wäre
ist,
ich im Alltag
ja.
vielleicht drüber weggerannt und hätte gesagt, nein, keine Zeit, kein dies, kein das. Wie schade wäre
Ja.
das?
Ja, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die Lust machen, das ist
Ja.
halt irgendwie immer wieder das. Das vergisst man im Alltag. Was macht mir eigentlich Spaß? Was ist eigentlich Lust? Aber
Ja.
jetzt bin ich vom Weg abgekommen. Aber es ist immer alles so spannend. Und ich finde, gerade wenn man sich mit Frauen unterhält, es ist ja auch so eine Bandbreite. Beziehung ist ja auch nicht nur die Beziehung mit dem Menschen, sondern es
Ja.
ist ja auch dieses Thema, wer bin ich eigentlich selber in unserer Beziehung und was kann ich dafür tun? Und eine Frage, die mir irgendwie immer so rumschwirrt, man ist ja oft dabei zu sagen, du, so wie du erzählt hast ganz am Anfang, du bist schuld daran, dass ich mich jetzt irgendwie komisch fühle und jetzt geh du mal irgendwo hin. Was sind das so für zwei, drei typische Sätze, die Frauen sagen, wo ein Bedürfnis da ist von der Frau und es aber dann oft so eine Schuldzuweisung ist, als zu erkennen, es ist eigentlich ein Bedürfnis, was gerade nicht gestillt wird von mir.
Also es sind häufig also diese kleinen Dinge im Alltag, die wir alle dann auch kennen. Ja, da spreche ich auch gerne zu mir. Du hast ja schon wieder nicht die Spülmaschine eingeräumt, kommt dann. Wir streiten ja nie über das, worüber wir streiten. Und wir meinen selten auch solche Dinge wie die Spülmaschine, sondern wir meinen das dahinter. Also das wäre so ein Satz. Oder du lässt mich hier immer alleine putzen. Ich muss dir immer die Socken hinterherräumen. So die ganz klassischen Dinge, ganz viel aus dem Bereich Care-Arbeit. Oder ich muss mich hier immer um alle Rechnungen kümmern. Du hast mir doch versprochen, das. Und das Bedürfnis dahinter, was nicht formuliert wird und was vielleicht weniger streitanfällig wäre, ist ja, ich fühle mich überfordert oder ich fühle mich nicht gesehen in der Arbeit mit den Kindern und dem Haushalt. Oder ich würde mir wünschen, dass du und ich mehr ein Team sind. Also wir haben Wünsche nach Anerkennung, ja, also nach gesehen werden, ein ganz tiefer Wunsch in Beziehungen, wo wir es nicht selber auf dem Schirm haben. Wir haben Wünsche nach Macht und Kontrolle auch, auch wenn das komisch klingt und herausfordernd. Aber ein klassisches Beispiel wäre, ja, du hast es ja gut, du gehst den ganzen Tag arbeiten und dann kommst du nach Hause und dein Meeting war länger und ich konnte schon wieder nicht zum Sport oder ich musste schon wieder alles alleine machen. Ne, diese Überforderung, da ist dann häufig bei den Streits und hinter diesen Sätzen, du hast schon wieder und du warst schon wieder und immer sitze ich hier alleine, das Bedürfnis zu sagen, wir haben hier ein Ungleichgewicht von Macht und Kontrolle. Ne? Ich sage gerne, wer das Geld hat, hat die Macht, auch in einer Beziehung, zu gucken, wie kann dieses Machtgefälle ausgeglichen werden. Also fühle ich mich abgestellt, fühle ich mich alleingelassen mit einem Teil, neide ich vielleicht auch, kann auch sein, dass ich sage, ich bin neidisch, dass du da so frei agieren kannst jeden Tag, auch wenn es stressig ist, aber ich kann es nicht. Ich bin gebunden an die Schulzeiten der Kinder, ich bin gebunden an die Herausforderungen der Elternabende, ich bin gebunden an tausend Dinge. Du kannst da frei agieren und zwischendurch auch mal Luft schnappen. Ich nicht. Kinder machen keine Pause. Also Macht und Kontrolle hier zu gucken, was das ist. Also Anerkennung hatten wir. Und Nähe und Intimität. Ja, also da gibt es dann manchmal den Wunsch nach mehr Sex, nach mehr körperlicher Nähe. Da wird dann gesagt, nie hast du Lust. Also wer sozusagen keine Lust hat, der bestimmt in der Beziehung, wie viel Lust es gibt. Und es geht da oft darum zu sagen, oh, ich mag aber viele Frauen in Untersuchungen. Und wenn ich auch über den großen Teich gucke, ja, ich gucke auch international bei amerikanischen, gibt ein paar sehr gute amerikanische Paartherapeuten und Therapeutinnen auch. Da wird immer wieder gesagt, wenn jemand keine Lust hat auf Sex, dann ist das nicht unbedingt nur der Stress und nicht unbedingt nur dieses, wir haben noch nicht genug gesprochen oder genug Nähe hergestellt, sondern es ist ganz oft auch, ich habe auf diese Art von Sexualität, die unglaublich wenig erfüllend ist, keine Lust. Wenn sie lustvoll wäre, wenn es abwechslungsreich wäre, ja, wie viele Menschen hätten dann auch mehr Sex miteinander? Oder, also Sex meine ich nicht nur rein raus, Vanessa, so, ne, so Bienchen auf Blümchen oder so, sondern damit meine ich sinnliche Begegnung in der Körperlichkeit, im Miteinander. Und das Vorspiel, was für viele Männer immer noch 5 Minuten vorher ist oder 10 Minuten oder eine halbe Stunde oder wir haben es in den Terminkalender eingetragen. Manche Paartherapeuten geben auch solche Tipps, die ich für mittelgut halte, mindestens. Das Vorspiel beginnt nach dem letzten gemeinsamen körperlichen Zusammensein. Wie achtsam sind wir miteinander? Wie liebevoll ist zwischendurch mein Blick? Wie können wir mal kurz aussteigen aus unserem Erfüllerprogramm? Wie sehr lebe ich mich als Frau? Wie sehr lebe ich mich als Mann? Denn wir verschwinden manchmal ja in unseren Rollen, gerade mit kleinen Kindern 0 bis 3, 0 bis 6, würde ich sagen. Das ist sehr, sehr schwierig, gerade für die Person, die die Care-Arbeit macht, egal ob Mann oder Frau, so umzuschalten von ich kümmere mich, ich bin die Versorgerin, ich habe vielleicht noch gestillt und dann soll ich sofort, ne, die wow, sexy, Lack und Leder, sonst wie, komm her, ich nehme dich, Person sein, geht nicht. Es funktioniert einfach nicht. Also diese drei Ebenen finde ich super wichtig zu besprechen. Ich fasse nochmal zusammen. Das ist so das Thema Anerkennung und Wertschätzung. Das ist das Thema Nähe und Intimität und auch dieses gesehen werden. Das sind für mich ganz, ganz wichtige, entscheidende Punkte, über die sehr selten gesprochen wird.
Und das, was du meintest, das ist ja für mich als Geldcoach Macht gleich. Also derjenige, der das Geld hat in der Beziehung, der hat auch die Macht. Und das ist ja, wenn einem das mal bewusst wird, und dann kommen wir wieder dahin zurück, wenn man da klare Ansagen macht und eine Stimme für sich hat und sagt, pass auf, ich mache das hier, weil ich da gerne, ich bin gerne Mutter, ich habe da Bock drauf, das erfüllt mich. Vielleicht erfüllt es mich nicht mein ganzes Leben, aber jetzt gerade erfüllt es mich, dass klar ist und ich kriege dafür ein Gehalt. Und das ist ein genauso gutes Gehalt wie dein Gehalt. Und es ist egal, selbst wenn ich zwischendurch meine Praline auf dem Sofa esse, das ist jetzt hier mein, das ist mein Wert. Und weil dann kannst du ja auch gehen und nicht im Sinne von, passt mir das hier jetzt alles nicht, dann gehe ich, sondern mehr das, die Haltung dazu in der Beziehung, dass man weiß, ich bin nicht abhängig von dir, weil genau diese Abhängigkeiten, die schaffen diese Diskrepanz. Und dann ist es nämlich so, nur weil er Geld hat und da irgendwie unterwegs ist, hat er das Sagen. Und ich denke heute auch, und das habe ich ganz oft, mein Mann hat ganz lange immer viel mehr Geld verdient als ich. Und ich habe aber gesagt, nein, ich habe hier genauso viele Rechte wie du. Weil das von mir, ich glaube, für mich war das immer von Anfang an klar, nee, das lasse ich mir nicht gefallen. Das will ich nicht. Selbst wenn ich am Anfang meiner beruflichen Tätigkeit mit neuen Jobs oder mit einem neuen Business, habe ich hier genau, ich fahre genauso weg wie du und ich mache das einfach. Aber da erstmal hinzukommen und diesen Selbstwert zu empfinden, das ist ja auch dann wieder aussteigen aus dem Autopiloten und nicht kuschen.
Ja, und es ist so, so wichtig, was du sagst. Und ich wünsche, dass jetzt alle Frauen dieser Welt genau das gehört haben, die es noch nicht so machen. Wir haben zu wenig Vorbilder, die uns genau das sagen als Frauen. Wir waren immer die Versorgerin. Wir waren immer die Abweichung von der Norm im Patriarchat, die letzten 6000 Jahre oder mehr. Und es fängt langsam an, sich zu verändern und damit es sich konstruktiv verändert. Ne, welchen Blickwinkel braucht es, welche und da auch das, was du vorhin gefragt hast zum Thema, was ist eine erfüllende Beziehung? Ein Partner, der darauf schaut oder eine Partnerin, die darauf Wert legt. Denn ja, was passiert mit Frauen, die das nicht machen? Und da spreche ich total auf zu mir. Der Partner, mein Ex-Partner, den ich über alles liebe, wir haben ein schönes Patchwork-System, alles fein. Und zugleich, er wollte die Familie haben und hat mir irgendwann gesagt, ja, aber während der Geschäftszeiten habe ich keine Zeit, auf unser Kind aufzupassen. Wir wissen, alle Kinder werden krank und haben andere Dinge. So, oh, dachte ich, also Samstag bis Sonntag soll mein Slot sein, um meine beruflichen Dinge nach vorne zu bringen, wenn keine Sau ansprechbar ist. Ne? Irgendwie kann das nicht sein. Und dann muss man verstehen, wenn ich mich darauf einlasse, mich zurücknehme, dann zahle ich 15, 20 Jahre nicht in meine Beziehung ein, während mein Partner das tut. Und es gibt sehr viele Männer, die sagen, ja, ich verdiene total viel Geld und nehmen das als selbstverständlich, ne, wenn ich in Paarberatungen gucke und wollen ihren Frauen dann keinen Ausgleich zahlen. Darüber wird dann gestritten. Also bitte vermeidet es, macht es ganz früh klar, macht eure Altersversorgung und schaut, dass ihr für euch eine Rücklage habt, denn wir Frauen sind immer noch die Königinnen leider in der Altersarmut.
Ja, und Und weil wir uns nicht trauen, dahin zu gucken, weil wir es nicht gelernt haben, weil um die Finanzen kümmert sich mein Mann. Also das sind ja immer wieder. Und warum? Weil wir auch da, wenn wir in die Generation unserer Eltern, meine Mutter war alleinerziehend, meine Mutter musste arbeiten, aber bei den meisten Freundinnen meiner Mutter, da hat gar keiner gearbeitet, die waren alle Hausfrauen. Und da sozusagen erstmal ein Vorbild zu finden von Frauen in dem Alter oder überhaupt, genau wie du auch vorhin meintest, wir brauchen einfach Frauen, die es anders machen, die mutig sind, die unkonventionell sind und die heldenhaft so ihren Weg gehen und sagen, so, pass mal auf, so läuft das gar nicht. Das klären wir jetzt hier mal. Und dann einfach für sich einzustehen. Aber klar, wenn du das nicht von zu Hause gelernt hast, dann ist das ja auch einfach viel, viel schwerer, sich da so zu emanzipieren und auch nicht im Sinne von, ich bin hier jetzt, ich werde hier jetzt irgendwie zu so einer Furie, muss es ja gar nicht. Wir können ja trotzdem in unserer weiblichen Energie bleiben, aber einfach mal auf den Tisch hauen und
Genau,
sagen, will ich so nicht.
bei Freundlichkeit geht keine Information verloren, sondern zu sagen, das ist mir wichtig, ne? Und wie genau regeln wir das? Und das kann man besprechen und das sollte man auch besprechen und frühzeitig und am besten, bevor man plant, Kinder zu haben, ne? Weil dann ist es gut, das festzulegen. Und ich habe auch wirklich vor einiger Zeit noch mit einer Frau gesprochen, wirklich auch eine junge Frau, die mit Ende 30 ihr Kind bekommen hat, der Mann erfolgreicher Typ im Bankwesen in einem anderen europäischen Land. Und sie sagt, Ruth, ich kriege Haushaltsgeld. Also das ist wirklich 2 Jahre her, dass wir gesprochen haben. Sie steht mit der Karte an der Kasse und weiß nicht, ob die gedeckt ist. Und sie zittert jedes Mal, ob das Ding hochgeht oder nicht. Und er wirft ihr vor, sie könnte mit 1000 Euro, hat sie mir, glaube ich, genannt, vor 2 Jahren Haushaltsgeld im Monat für 3 Personen nicht klarkommen. Das ist schon krass. Und das ist genau das, was das Gegenteil ist dessen, ne, worüber wir gerade gesprochen haben, was aber so viel noch passiert.
Und dann meintest du ja, die Lust, dass die Lust im Prinzip nicht erst 5 Minuten vorher anfängt oder dass die Sinnlichkeit nicht 5 Minuten vorher anfängt, das Vorspiel, sondern im Prinzip nach dem letzten Mal. Ist deine Erfahrung, dass Männer weniger Lust haben oder dass Frauen? Kann man das so pauschal sagen?
Also ich höre in Gesprächen immer wieder in längeren Beziehungen, wir reden jetzt nicht über die ersten 12 bis 15 Monate, wo die Hormone irgendwie ihr Doing für uns machen, sondern wenn so Alltag eingekehrt ist, Familienleben und so weiter und Pflichten, dass dann eher die Frauen sind, die den Rückzug machen. Und mittlerweile sind die Frauen schon ein bisschen mutiger, was ich ganz toll finde. Und gerade so in anonymeren Situationen sind die es auch, die sich dann trauen zu sagen, ja, aber ich habe keine Lust. Und dann frage ich, was bereitet dir denn Lust? Und dann müssen viele auch erstmal drüber nachdenken, weil auch so sind wir nicht sozialisiert worden, so sprechen wir auch nicht öffentlich, weil das hat gleich immer so einen pornografischen Touch, wenn man nicht aufpasst. Und es geht aber so um die höchst eigene Lust. Ich kann ein ganz tolles Buch empfehlen, oh, ich weiß jetzt gar nicht, ob es das schon auf Deutsch gibt, aus diesem Jahr, von einer amerikanischen, glaube ich, Schauspielerin, das heißt Want. Es ist ein ganz hellrosa Buch, Want wie Wollen. Ja, und es hat diese Autorin, die das rausgegeben hat, hat Geschichten von Frauen aus aller Welt gesammelt, ohne Angabe von Namen, nur wie alt, wie viel Einkommen und so weiter. So ein paar grundsätzliche 5, 6 Eckdaten. Und diese Frauen haben sich getraut, aufzuschreiben, was bereitet ihnen Lust, was sind ihre sexuellen Fantasien. Ja, und wir haben meistens als Frauen ja schon gar nicht die Erlaubnis, deswegen finde ich das Buch so toll und empfehlenswert, über unsere eigene Lust nachzudenken, was wir denn wollen würden. Also what turns me on und what shuts me down, ne? Was erregt mich wirklich? Das sind oft manchmal nur Geschichten. Hier Fifty Shades of Grey ist durch die Decke gegangen. Da haben so viele drüber gelacht, wie das sein kann. Ist die Frage, wer hat gelacht? Aber es hat ja abgebildet, das Spiel mit Verlangen, mit ein bisschen Necken und nicht zu haben sein und nicht rein raus. Also man hat ja nicht die ganze Zeit rein raus gesehen, dieses Klassische, was wir sonst erleben. Oder oben, unten und keine Variation. Viele, viele Frauen sagen, mir ist diese Eintönigkeit zu blöd, wenn sie es denn überhaupt formulieren. sich trauen, darüber zu sprechen. Also, dass es immer das Gleiche ist, dass es so eine Routine ist. Gerade wir Frauen, wir wollen Abwechslung und wir wollen Sinnlichkeit auch. Ja, es gibt auch bei Netflix so eine tolle Serie. Also, ich fand die toll, muss jeder für sich selber beantworten, von Gwyneth Paltrow, Liebe, Sex und Goop heißt die. Und die hat so ein
Mega.
bisschen mit Paaren experimentiert und gesprochen, wo er ganz oft er oder ein Partner sagte, die hatten auch gleichgeschlechtliche Paare, einige, ja, sie will ja nicht. Und als er dann rausgekriegt hat, was sie will und was ihr Lust bereitet, war es für ihn auch ganz, ganz wundervoll. Also da kann ich nur einladen, sich Inspiration zu holen und auf das Thema Lust zu schauen, denn es ist erstens unsere Quelle von Lebendigkeit. Zweitens sind wir aus so einem lustvollen, hoffentlich lustvollen Akt entstanden. Und es beflügelt auch Kreativität und Lebensfreude, wenn das gelebt werden kann. Und ich weiß von vielen Frauen, die sagen, ja, es ist jetzt, entweder ich lasse es über mich ergehen, so frei nach dem alten Witz, soll man die Decke himmelblau streichen, oder eben, ich möchte es gar nicht mehr. Und darüber gibt es dann auch Streit oder Frustration. Ich hatte letztens auch in einem Q&A einen Mann, der sagte, ich bin in die Depression gerutscht in meiner Beziehung, weil sie wollte gar nicht mehr. Und ich hatte aber noch Lust, also auch so in seinen Mit-End-50ern, und dann zu gucken, wie kann man auch das besprechen. Ich lade Paare dann auch ein, sich Inspiration zu holen zum einen oder Bücher zu lesen, wie es gibt ein tolles Buch von einem, ich glaube, es ist auch Amerikaner, Doktor oder Brite, Dr. Ian Kerner, Mehr Lust für ihn, Mehr Lust für sie, wo es wie anatomische Gebrauchsanleitungen gibt. Und er hat das Buch über die Frauen und die weibliche Lust geschrieben, weil er selber eine erektile Dysfunktion hatte, auf Deutsch gesagt, keinen Hoch bekam und sehr an sich gezweifelt hat. Und dann hat er festgestellt, es gibt noch so viel mehr Möglichkeiten, sich gegenseitig Lust zu schenken und vielleicht auch überhaupt keinen Orgasmus haben zu müssen, sondern schöne Berührungen, die uns irgendwie, ja, stimulieren oder uns Freude schenken. Also ein weites Feld, da könnte ich mich jetzt in Begeisterung noch viel länger auslassen, Vanessa.
Ja, das ist total toll. Die schreiben wir auf jeden Fall in die Shownotes, weil es ist genau wie du sagst, man in diesem Mental Load, Alltag, To-Do-Listen, machen, 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 man, da kommt ja gar nicht im Gehirn irgendwie das Areal von Lust, das wird ja gar nicht bedient.
Nein.
Und erst in dem Moment, wo man anfängt, mal eine Pause zu machen, wo das System im Parasympathikus, das Nervensystem entspannt ist, erst dann kann ja, ist da ja überhaupt Kapazität. Aber wenn man ja auch permanent nur in so einem Streitmodus ist, dann hat man ja auch keine Lust auf den anderen. Das heißt, wie bekommt man es hin im Alltag aus daraus? Weil das ist, würde ich behaupten, ist irgendwie so der Einstieg und das, was du auch meintest, achtsam miteinander zu sein, wie man miteinander redet und dass man, wenn man nämlich die ganze Zeit nur wütend ist auf seinen Partner, der das und im Vorwurf ist gegen den Partner, erstmal zu gucken, ist das eigentlich ein Vorwurf gegen ihn oder ist es vielleicht der Vorwurf gegen deinen Vater oder wo kommt auch dieser Vorwurf her? Männer sind also, ne, wenn wir in Nullen und Einsen denken, ist das wirklich jetzt mein Mann, dem ich den Vorwurf mache oder finde ich eigentlich, dass alle Männer so sind? Das hat mir auch total geholfen, da einfach auch ehrlich hinzugucken, wem mache ich denn jetzt hier eigentlich einen Vorwurf? Und was
Ja,
steckt dahinter?
genau, und das kann eben auch sehr befreiend sein, sich selber eben Me-Time zu erlauben, vielleicht mal einen ganzen Tag, ein ganzes Wochenende auch, und zwar individuell. Also, ich sag mal, bei mir zu sein, erstmal bei mir wieder einzuchecken, vielleicht ein Seminar zu machen. Es gibt ganz wundervolle Persönlichkeitsentwicklungsseminare, die mit tantrischen Übungen arbeiten, also mit Körperübungen, wo ich zum einen beleuchte, was ist meine Herkunftsgeschichte, wie du sagst, nun, Vanessa, was ist das, was ich über meinen Vater gelernt habe und jetzt auf meinen Partner projiziere. Alle Männer sind schlecht, alle Männer wollen nur das eine oder andere Glaubenssätze. Und erstmal zu erfahren, was ist meine sexuelle Verletzung? Viele, viele Frauen haben sexuelle Verletzungen. Kleinere, größere Übergriffe, Ängste, natürlich das Vorbild von zu Hause. Wie wurde da Sexualität gelebt? Welchen großen Stellenwert hatte das? Manche sagen, Nacktsein ging bei uns zu Hause gar nicht. Andere sagen, das war bei uns normal. Hatte Sexualität einen hohen Stellenwert? Kannst du dich auch fragen? Wenn ich dann aber in Beratung auch frage, stellt sich raus, hatte immer einen hohen Stellenwert. Denn entweder es wurde totgeschwiegen, vermieden, dann hat es einen sehr hohen Stellenwert, gerade dadurch, dass man so deckeln musste. Ja, oder es wurde ganz offen oder sogar übergriffig gelebt. Also Sexualität ist in uns selber und in unseren Familien ein richtig wichtiges Ding. Deswegen ist es so viel wichtiger, noch auch als Paar jeder bei sich zu gucken, was ist meine Geschichte damit? Wie habe ich gelernt, was Frau ist für mich? Wie ist Sexualität für mich? Wie habe ich das gelernt? Viele, viele Menschen lernen es über YouPorn. Ich will gar nicht wissen, was es für Auswirkungen hat, wenn wir jetzt immer mehr KI und KI-Roboter und Roboterpuppen am Einsatz haben, was ja die perfekte Beziehung ist, wo man nie einen Fail hat und wo wir verlernen, die zwischenmenschliche Interaktion, das Miteinander auf sinnliche Art und Weise mit all seinen Fehlmöglichkeiten auszuloten. Also es ist schon eine Herausforderung und gleichzeitig würde ich ermutigen, genau das zu tun und bei mir zu schauen, was brauche ich, welchen Raum von Sicherheit. Also gerade nochmal, ne, für die Frauen jetzt braucht viel inneren sicheren Raum. Das braucht vielleicht auch eine spielerische Leichtigkeit, wie du sagst. Es braucht keine Ebene von Vorwürfen, weder innerlich noch in der Interaktion, sondern es braucht wieder was Verspieltes, also miteinander vielleicht rauszugehen und irgendwann auch gemeinsam so ein Seminar zu machen, wo uns auch gedolmetscht wird, was haben wir für Muster oder wo wir als Paar Anregungen kriegen und bekommen, was ich mit meinem Partner auch gemacht habe, zu sagen, hey, was ist das an Input, was wir noch ausprobieren wollen? Und es kann wirklich sein, dass man nur fünf Sinne anregt über Klang. Also irgendwas Schönes hören, was Schönes schmecken, was Schönes riechen und Raum und Zeit zu haben, um miteinander zu sein. Und für alle die, die sagen, wir haben schon seit Jahren keinen Sex mehr, weil das sehr, sehr üblich und weit verbreitet ist, 6 Jahre, kein Thema, ganz viele Paare, auch länger, 10 habe ich schon gehört, zu sagen, wie ist es, wenn wir uns jetzt mal konkret ein Sexverbot, aber eine Lusterlaubnis geben. Also was bedeutet für uns lustvoll miteinander zu sein? Und vielleicht fängt es mit Händchenhalten im Urlaub an.
Wenn, als du das gerade so erzählt hast, dachte ich, es ist schon ganz interessant, man führt eine Beziehung, so wie du am Anfang gesagt hast, und irgendwann vergisst man, dass es so ein Lernfeld und so ein Wachstum, so Wachstumsmöglichkeiten gibt. Und ich rede ja ganz viel über das Thema Geld und genau wie du gesagt hast, wie haben wir Sexualität gelernt in unserer Familie? Wie haben wir Beziehung vorgelebt bekommen. So ist es ja beim Geld auch. Also es ist eigentlich egal, in welches, in welchem Bereich du in deinem Leben guckst, in jedem Bereich darfst du gucken, wie bist du geprägt?
Ja.
Was glaubst du darüber, was richtig ist, was falsch ist, was man macht, was man nicht macht, wann man unartig ist, wann es genau, wann ist es Erotik, wann ist es pornografisch. Und dass man da einfach immer mehr die Tür aufmacht, zu sagen, ich gucke einfach mal, ich bleibe neugierig, ich öffne mich und ich gucke erstmal überhaupt hin.
Ja, genau, dieses überhaupt hingucken und zwar auch in jedem Alter. Ne? Also jetzt bin ich 57, das heißt, für die Gesellschaft, Gott sei Dank, also muss ich sagen, hat jetzt gerade ein Sender, den ich kenne, den Golden Bachelor herausgebracht. Warum finde ich das so toll? Hast du es gesehen?
Nee, noch nicht, aber ich finde es auch. Ich
Es
feiere es
ist so
auch
toll.
total.
Der Bachelor ist 73 und da stehen 18 oder 20 Frauen zwischen 60 und auch so. Ne, Mitte 70. Und wie lebensfroh die sind in dem Bewusstsein von, das Leben ist endlich, wir sind im letzten Drittel angekommen. Und wie sinnlich, wie offen, wie quirlig die sind, wie bei sich oder nicht. Also das finde ich ganz großartig, dass das gezeigt wird. Und das gilt auch für alle, die so denken, naja, jenseits der 40 passiert nichts mehr oder jenseits der 50 und ich muss mich damit abfinden. No way. Also Liebe und Sinnlichkeit und Begehren, das sind Sehnsüchte, die wir wahrscheinlich die meisten von uns bis zum Ende unseres Lebens haben und dem zu folgen und folgen zu dürfen. Und dass das gesellschaftlich gezeigt wird, oh, ich feiere das.
Ja, gebe ich dir total recht. Finde ich auch richtig cool. Die probieren ja die ganze Zeit irgendwas aus
Ja.
und sind halt so offen. Also das braucht es halt.
Ja.
Eine Frage, die ich mir vorher noch überlegt habe, so, wir sind ja auch ganz oft, wenn wir uns auf dieser persönlichen Weiterentwicklungsreise bewegen, dann ist es ja oft, dass wir beim anderen sehen, ah, der hat das und da müsste er noch mal gucken und da. Und dann fangen wir an, vielleicht der Coach zu werden. Und das ist ja, also das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, es ist keine gute Idee. Mein Mann setzt mir dann ganz klare Grenzen und sagt immer so: So, pass mal auf, ich mach meinen Weg auf meine Art, du gehst deinen Weg auf deine. Und das war auch gut. Also da gab es immer wieder Konflikte, aber immer wieder daraus auch zu lernen und zu we wissen, okay, das ist halt, ich darf jetzt hier nicht seine Grenze überschreiten. Er zeigt mir die und er darf aber auch meine nicht überschreiten. Und ich sage da ganz klar, das ist meine Grenze. Jetzt gibt es aber irgendwie so Momente, wo man sagt, so, jetzt kann ich auch jetzt in dieser Beziehung nichts mehr tun. Geh und rette dich selbst. Weil das sagst du auch häufiger. Kannst du das so ein bisschen ausführen, was du damit meinst, wo man merkt, okay, hier funktioniert einfach, hier stimmt es nicht mehr in der Beziehung. Hier ist es wichtig, dass ich gehe und er sich um sich selber kümmert, wenn, keine Ahnung, zu viel Alkohol im Spiel ist oder zu viel gearbeitet wird oder halt diese ganzen Coping-Mechanismen, die, ja, wo wir einfach als Frauen auch nicht retten können.
Ja, ganz genau. Da hast du schon zwei ganz wichtige genannt. Ab wann ist es wichtig, gut nach mir zu schauen und möglicherweise nach den Kindern? Und Alkohol ist definitiv ein Ding. Also ich habe auch schon einen Partner verlassen, der der Meinung war, dass er kein Problem hat mit Alkohol, und ich habe mit ihm da aber andere Erfahrungen gemacht. Und da bin ich dann in Liebe auch gegangen. Und habe gesagt, okay, wenn das deins ist, ich führe keine Dreiecksbeziehung, war sozusagen mein Leitspruch. Und das bedeutet eben auch, sich selber zu schützen, denn Alkohol verändert die Persönlichkeit massiv. Plötzlich hast du einen Partner, der unberechenbar ist, ja. Und du kannst den Menschen nicht verändern, wenn er nicht die Sucht bekämpfen will und wirklich selber trocken werden will. Das ist so. Gleiches gilt für Gewaltbeziehungen. Das bedeutet emotionale, physische und körperliche Gewalt. Also hast du vielleicht einen Partner oder eine Partnerin, die dich ständig abwerten, bewerten, klein machen, runter machen, beschimpfen, vor Freunden bloßstellen. All diese Anzeichen, das sind Formen von Gewalt. Und ich hatte gerade in einem Q&A-Gespräch eine Frau, die sagte, ich habe einen Mann, der schweigt nur, also dieses Silent Treatment, bestrafen durch Schweigen oft tagelang. Und die war fix und alle. Und das macht uns krank, ja, wenn wir nicht gesehen werden als Mensch. Er macht das wahrscheinlich nicht aus bösem Willen, sondern weil er es so gelernt hat. Aber solange dann mein Partner nicht bereit ist zu sagen, ich verändere das, während ich kommuniziere, du pass auf, mir fällt es auf, das tut mir weh, das verletzt mich, da brauchen wir eine Unterstützung, können wir eine Paarberatung machen. Und wenn du auch merkst, alle positiven, konstruktiven Vorschläge von dir werden abgelehnt, und es geht gar nicht um dich und gar nicht um euch, dann musst du dich fragen, bin ich hier in einer Beziehung, wo ich noch erwünscht bin, respektive, wo ich sage, da finde ich statt. Denn wir hören irgendwann auf, stattzufinden. Wir sind noch irgendwie da. Wir sind vielleicht auch praktisch. Ja, also es gibt so viele Frauen, die dann auch sagen, ja, mein Mann ist ja alleine gar nicht lebensfähig. Bullshit hoch 10. Der wird den oder die Nächste finden oder es selber irgendwie hinkriegen. Aber wir glauben, wir sind unersetzbar. Und das sind auch Zeichen, wo ich bei mir selber gucken kann, erfülle ich vielleicht so ein Helferlein-Syndrom, was ich noch gar nicht so bewusst auf dem Schirm habe, glaube ich von mir, dass ich so sehr gebraucht werde und harre dann irgendwo aus und habe die ganze Zeit aber nicht auf dem Schirm, ja, dass ich mein Leben dadurch verhindere. Und wenn vor allen Dingen Kinder im Spiel sind, und da spreche ich auch aus Kinderschutzsicht, wenn häusliche Gewalt im Spiel ist, wenn Alkohol im Spiel ist oder andere Substanzen, und es besteht nicht der Wunsch von der Person, die konsumiert, das zu verändern zum Wohle aller, sondern wo nur auf sich geguckt wird, also Narzissmus sozusagen pur oder Sucht pur, nimm die Beine in die Hand und lauf. Gib dir die Erlaubnis, hol dir Unterstützung, denn ich weiß auch, ja, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, wenn Liebe toxisch wird, wie schwer das ist für Frauen aus solchen Kreisen auszubrechen, gerade wenn wir da reingewöhnt sind, aus Ängsten, aus Existenzängsten. Und dann verlassen wir solche Menschen und Beziehungen oft auch nicht. Was es braucht, sind gute andere Menschen, die uns helfen, unterstützen, im Zweifel ein Dach über dem Kopf geben oder, und uns an die Hand nehmen und auch zuhören, eine Schulter zum Anlehnen und die uns den sicheren Raum geben, der uns an der Stelle gerade fehlt.
Du hast ja vorhin auch gesagt, und das sagt man ja auch ganz oft, umgib dich mit den Menschen, die dich weiterbringen, die dich irgendwie wachsen lassen. Und Klar, wenn, weil du vorhin meintest, ja, diese Frau in deinem Coaching, die dann meinte, ja, aber das geht doch allen so in meinem Umfeld. Und dann hast du in dem Moment, wo es halt bei allen normal ist, ja, es ist halt, läuft halt irgendwie bei allen schlecht und alle werden irgendwie angeflammt und alle, dann ist das ja deine Realität, dann ist das ja irgendwie in deinem Radius deine Wahrheit. Aber ist das wirklich die Wahrheit? Vielleicht sollte man dann immer noch mal den Radius erweitern und nach denen suchen, wo es halt anders ist, um dann da vielleicht auch noch mal leichter rauszukommen, auch da wieder die Vorbilder zu haben. Es gibt ja auch andere Beziehungen, aber dadurch, dass halt alle mit diesem Okay, ja, naja, zieht man halt durch der Kinder wegen oder weshalb auch immer aus Abhängigkeitssituationen, dann mache ich das halt einfach so weiter. Also da irgendwie auch noch mal so sein Umfeld in irgendeiner Weise auch mal in Frage zu stellen. Ist das eigentlich normal, dass halt alle irgendwie unzufrieden sind und nur meckern über den Partner? Muss das so sein?
Also ich sage an der Stelle auch gern den Spruch, du hast natürlich ein Recht darauf, eine absolut beschissene Beziehung zu führen und dich schlecht zu fühlen. Das ist dein gutes Recht. Ja? Was ich dann als zweite Frage stelle, ist, wieder wenn Kinder vor allen Dingen im Spiel sind, weil für mich selber kann ich machen, was ich will. Ich kann mich gut behandeln lassen, ich kann mich schlecht behandeln lassen. Ich sage das bewusst ein bisschen provokant, um den Punkt klar zu machen. Ne? Also wir haben das Recht, uns schlecht behandeln zu lassen und da zu bleiben, wo wir sind. Wenn wir Kinder haben, haben wir eine andere Verpflichtung. Und da hilft manchen Menschen auch, weiß ich auch aus der Beratung, wenn ich denen den Satz, die Frage stelle, welche Beziehung würdest du deinem Sohn oder deiner Tochter wünschen? Wäre das die Beziehung, die du deinem Kind wünschst? Und da kommt ganz oft so eine Betroffenheit und so ein Schlucken und so, um Gottes Willen, nein. Ja, und dann merken wir erst, wie wenig wichtig wir uns nehmen und wie sehr wir die Liebe zu anderen über alles stellen. Und dann kommt manchmal auch so ein Erkenntnis oder zumindest ein Zweifel. Ja, vielleicht sollte ich da nochmal drüber nachdenken. Und das kann auch eine Zeit dauern, das ist ja ganz normal. Ne, der Kopf hat es ja meistens schon so ein bisschen klarer und die Seele braucht dann, um hinterherzukommen. Und gleichzeitig, wir haben so viele tolle Podcasts wie deinen. Also möglicherweise stolpert jetzt gerade schon jemand über diese Frage. Also, dass wir den Mut haben, und das ist ein bisschen anstrengender, als im Gewohnten zu bleiben. Die gewohnte Scheiße, sage ich oft, ist uns lieber als das unbekannte Neue, was so viel Angst macht. Das darf sein und vielleicht darfst du es wagen, das ab jetzt hin und wieder in Frage zu stellen.
Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat diese Folge genauso viel, ja, Erkenntnisse und Tiefe gebracht wie Ruth und mir. Es war ein so schönes Gespräch und tatsächlich waren es noch 10 Minuten länger, aber aus irgendeinem Grund wollte die Aufzeichnung nicht so wie ich und so sind die letzten beiden Fragen nicht mehr aufgezeichnet. Aber es gibt keine Zufälle, das wissen wir ja alle. Und so endete das Gespräch genau so, wie es richtig ist. Und ja, ich danke Ruth an dieser Stelle noch einmal für dieses wunderschöne und offene und ehrliche Gespräch und euch, dass ihr dieses Jahr mit mir immer wieder verbracht habt. Das ist die 50. Folge und ich bin total stolz auf euch, auf mich, auf diese Community und freue mich wahnsinnig aufs nächste Jahr, auf 2024 und wünsche euch ein paar schöne Feiertage. Macht es gut. Tschüss.